Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Ja, Breitband, herzlich willkommen, hallo. Eine Stunde Medien und digitale Kultur. Dazu begrüßen Sie hier im Deutschlandradio Kultur Markus Heidmeier und zuständig für die Musik.
Vivian Perkovic, hallo.
Genau, sie wird uns gleich die Netzmusik vorstellen. Vorher ein Blick auf die Themen an diesem Samstag. Das Google-Imperium. Alles umsonst und trotzdem eine wirtschaftliche Weltmacht. Wie das funktioniert, erklären wir im Topic. Dazu gibt's die Webby Awards in New York, das Blogspiel der Woche und ein Gespräch über das Online-Fußballmagazin hartplatzhelden.de. Wie könnte es auch anders sein? Am Eröffnungstag der EM in Österreich und der Schweiz. So, jetzt aber rüber zur Musik. Vivian, auch die Musik hat, glaube ich, in Teilen mit der EM zu tun.
Genau, in wenigen Stunden beginnt ja das erste Spiel der Fußball-WM, Tschechien gegen die Schweiz. Und die Netzmusik bietet unseren Hörern eine akustische Alternative zu Gegröle und Schmerzensschreien nach Fouls, nämlich Extended Punk Jazz. Was das ist, erzähle ich Ihnen dann später. Dafür kommt das aber auch aus der Schweiz. Ansonsten habe ich mir für diese Woche die serbische Musikszene genauer angeguckt. Da habe ich so viele interessante Bands und schöne Musik gefunden, dass ich die hier in der Netzmusik bis Ende des Jahres vorstellen kann. Aber heute geht es um die serbische Singer-Songwriter-Musik vom Jesenji Orchester und von Shaza Lakazu, eine Band, die traditionelle serbische Blasmusik mit Breakbeats mischt.
Also wenn ich richtig verstehe, Blasmusik, serbische, traditionelle gemischt mit Breakbeats. Das klingt so ein bisschen wie eine Kombination von Kohlroulade und Nutella. Etwas seltsam.
Wie klingt das? Also hört sich auch ungewöhnlich an, aber es passt tatsächlich sehr gut zusammen, weil diese Blasmusik auch manchmal ziemlich viel Geschwindigkeit hat und sehr vital ist. Und die Breakbeats, die fügen sich ein, als ob das schon immer so sein musste. Aber hören Sie selbst, hier ein Ausschnitt von Shaza Lakazu mit Fire in the Plum Orchard.
Breitband. Topic.
4,5 Milliarden Dollar Gewinn im letzten Jahr. Das ist eine gigantische Zahl. Diese gigantische Zahl steht für ein verhältnismäßig junges Unternehmen zu Buche. Google. Google ist gerade einmal 10 Jahre alt und wächst schnell. Und zwar sehr schnell. Und in einem Zeitungsinterview hat der Google-Chef, das ist Erik Schmidt, auch noch klar gemacht, es soll so weitergehen. Das alles ist erst der Anfang, neue Märkte sollen erobert werden. Datenschützer mit Blick auf Google warnen mittlerweile vor einem Informationsmonopol und Wirtschaftswissenschaftler warnen vor einem Marktmonopol. Tobias Wenzel hat den Mahnern zugehört.
Inquiétude, pourquoi? Parce que je me méfie beaucoup des monopoles.
Beunruhigt sei er, so der Chef der französischen Nationalbibliothek Jean-Noël Jeannenet. Denn er misstraue Monopolen. Und er meint die Vormachtstellung von Google. Eigentlich der Anbieter der am meisten genutzten Suchmaschine der Welt, mittlerweile aber ein Konzern, der wie eine Krake seine Arme überall hinausstreckt, wo es Daten zu fressen gibt. Millionen von Büchern, ganze Bibliotheken lässt Google für sein Projekt Book Search einscannen und hat schon jetzt die größte digitale Bibliothek der Welt. Das führende Videoportal YouTube gehört mittlerweile Google. Datenschützer bekommen Kopfschmerzen bei dieser Allmacht.
Ich würde mir sehr gut überlegen, ob ich mir zum Beispiel einen breitkrempigen Hut aufsetze, um etwa von oben nicht erkennbar zu sein.
Der Berliner Datenschutzbeauftragte Alexander Dix würde sich so vor Google Earth schützen. Denn die Satellitenbilder von Google Earth könnten irgendwann so scharf sein und so oft aktualisiert werden, dass über das Internet jeder jeden überwachen kann. Aber schon jetzt ist Google Earth eine Gefahr, so Sicherheitsexperte Klaus-Dieter Matschke.
Google Earth ist eigentlich eine nachrichtendienstliche Möglichkeit, Informationen zu beschaffen, um unter anderem Anschläge zu begehen.
So geschehen im Irak, als Terroristen nachweislich Google Earth nutzten, um mit den Koordinaten britische Lager anzugreifen. Google sei, Zitat, eine Bedrohung der Menschheit, heißt es in einer Studie der TU Graz. So hat Google den Internetwerbeanbieter DoubleClick gekauft. Die Folge, bald weiß Google alles über uns. Und wir werden mit persönlich auf uns zugeschnittener Werbung vollgemüllt. Zum Beispiel mit Anzeigen für ein Medikament gegen Bluthochdruck. Denn der neue Dienst des Internet-Allmächtigen heißt Google Health. Big Brother Google speichert, natürlich auf den eigenen Rechnern, medizinische Daten von Patienten. Erst einmal von US-Amerikanern, aber andere Länder sollen folgen. Google will den gläsernen Surfer. Und die Wissenschaftler der TU Graz fordern, Google muss zerschlagen werden.
Ja, in Köln hat jetzt Veit Siegenheim zugehört. Herr Siegenheim, ist diese Forderung nicht etwas übertrieben?
Google hat sich zum Ziel gesetzt, die Daten dieser Welt zu organisieren. Und dazu gehören alle Aspekte unseres Lebens. Von daher ist durchaus Vorsicht und Respekt angebracht, wenn man beobachtet, welche Schritte Google unternimmt.
Ja, bevor wir vielleicht klären, wie Google eigentlich funktioniert, gerade wirtschaftlich, stelle ich Sie mal kurz vor. Sie sind Mitarbeiter der Wirtschaftsberatungsunternehmen Accenture. Es ist weltweit tätig und vor allem sind Sie Co-Autor des Buchs Die Google-Ökonomie. Also fangen wir nochmal vorne an. Ich bin Internet-User, ich nutze Gmail, ich nutze Google Maps, ich nutze YouTube, alles wunderbare Applikationen, alle kostenfrei. Ich frage mich natürlich, wie finanziert sich so ein Unternehmen, was so einen gigantischen Umsatz erreicht?
Ja, Google hat ein neues Geschäftsfeld erfunden im Internet. Und zwar sind das diese kleinen Textanzeigen, die man sieht, wenn man zum Beispiel Google als Suchmaschine benutzt. Diese rechten kleinen Boxen, in denen dann Empfehlungen drinstehen. Dieser Markt existierte nicht, bevor Google auf die Welt kam. Und das ursprüngliche Google-Geschäftsmodell sah eigentlich auch vor, Suchtechnologie zu vermarkten und zu verkaufen. Das heißt, diese Technologie, die hinter der Suchmaschine steht, an den Mann zu bringen. Das hat nicht funktioniert. Und nachdem man Eric Schmidt, den jetzigen CEO, an Bord nahm, wurde dieses Geschäftsmodell umgebaut und eine zweite Säule geschaffen, nämlich die Vermarktung von Werbung. Und entsprechend kann damit sehr viel Geld verdient werden.
Das heißt, das ist das sogenannte Suchmaschinenmarketing. Ich gebe einen Begriff ein, Automobil, dann gibt es ein Suchergebnis, 20 Ergebnisse und rechts gibt es einen kleinen Kasten, der auch als Werbung gekennzeichnet ist. Und da sehe ich dann, aha, das ist sozusagen gesponserte Links sind das, die ich da sehe.
Ganz genau, das sind gesponserte Links, die sehr klar aber abgegrenzt sind von den Suchergebnissen.
Aber nochmal nachgefragt, Google macht einen Jahresumsatz von geschätzten 16 Milliarden Dollar ungefähr. Und mit diesen kleinen Anzeigen rechts auf der Suchmaschine, machen die diesen Umsatz?
Ja, es sind zwei Komponenten, aus denen der Umsatz kommt. Das sind einmal die Google-eigenen Seiten, dazu zunächst natürlich zu nennen die eigene Google-Suchmaschine, die sicher einen, den größten Beitrag leistet, aber auch die Vermarktung für andere Webseiten. So vermarktet sich AOL, MySpace und viele andere Unternehmen lassen ihre Werbung durch Google und ihre Reichweiten durch Google vermarkten. Das heißt, diese 16 Milliarden teilen sich in Wirklichkeit in zwei Teile, nämlich auf 10 Milliarden circa, die durch Google-eigene Webseiten, YouTube, Google, erbracht werden und erwirtschaftet werden und zum anderen die Fremdseiten von eben AOL, MySpace und anderen.
Jetzt ist im Google-Kontext oft davon die Rede, dass es ein sehr zielgenaues Marketing sei. Wie stellt Google das denn eigentlich an? Also wie wird da die Werbung sozusagen individualisiert? Wie wird die auf die kleineren Zielgruppen spezialisiert?
Google arbeitet mit dem Prinzip der Relevanz und diese Relevanz ist auch für die Suchmaschine an sich war früher der entscheidende Erfolgsfaktor, nämlich dass die Ergebnisse, die angezeigt werden, so gut wie möglich die Anzeige, die Antwort auf die gefragte Frage erbringen. Das gleiche gilt für die Werbung. Google versucht, die Anzeigen so relevant wie möglich zu machen. Das heißt, ein Nutzer, der eben nach Automobilen sucht, wird keine Anzeigen zu Medikamenten finden oder dergleichen mehr. Das heißt, der Ansatz dahinter ist eben nicht, wer am meisten bezahlt, bekommt den besten Werbeplatz, sondern die Werbung, die tatsächlich von den meisten Benutzern angeklickt wird, also die höchste Relevanz aufweist, wird dann auch für andere Benutzer angezeigt.
Gut, eine thematische Sortierung kann ich mir so gut vorstellen, aber eine genaue Spezifizierung auf das User-Individuum im Netz, wie das funktioniert, verstehe ich noch nicht. Man sagt ja, Google erhebt wahnsinnig viele Daten, User-Daten. Hm. Und die würden dazu genutzt, sozusagen die Werbung zu spezialisieren auf die einzelnen Usergruppen. Wie funktioniert das?
Ja, also Google stehen natürlich sehr viele Daten zur Verfügung. Da sind einmal eben die Daten, Daten, die der Benutzer selber im Netz hinterlässt, also eben seine Suchanfragen. Dazu kommen geografische Daten, das heißt, es ist inzwischen relativ einfach feststellbar, woher ein Nutzer kommt, aus welcher Region, auch aus welcher Stadt, teilweise auch aus welchen Bereichen. Und dazu lässt sich natürlich mit Cookies, das sind kleine Merker im Internet, auch eine Historie für einen Benutzer merken. Das heißt, Google führt eine Historie über vorherige Suchanfragen eines Benutzers, die von einem bestimmten Rechner aus gestartet worden sind. Wenn man das nun kombiniert mit dem Wissen, dass aus einem Google Mail, aus einem Google Maps und anderen Installationen und Applikationen von Google kommt, dann erschließt sich sehr schnell, dass Google ein sehr umfassendes Bild von Nutzern und Suchenden hat.
Okay, das heißt, das ist der gläserne Nutzer, von dem immer wieder die Rede ist. Auf der anderen Seite geht es jetzt darum, dass Google einen enormen Marktanteil hat, 80-90% bei der Suchmaschine in Deutschland. Wie weit gefährdet dieser enorme Marktanteil die digitale Wirtschaft? Was verändert sich da aufgrund dieses neuen Modells, das Google in die Welt gebracht hat? Alle Applikationen umsonst anbieten, wie beispielsweise die Suchmaschine, aber auch wie Gmail und so weiter.
Die klassischen Wirtschafts- und Geschäftsmodelle sahen ja so aus, dass man tut etwas und bekommt Geld dafür. Google wirft dieses Prinzip um. Das heißt, Google bietet Dienstleistungen an, die für einen Nutzer zunächst mal kostenfrei sind und zerstört dadurch natürlich eine ganze Reihe angestammter Geschäftsfelder. Ein schönes Beispiel hierfür ist der Markt von Web-Analyse-Werkzeugen. Das heißt, ein Werkzeug, mit dem man bewerten und ausführen kann, wie eine Webseite genutzt wird. Da gab es früher kostenpflichtige Software für. Google hat hier entsprechende Werkzeuge, die kostenfrei angeboten werden.
Aber das ist ja eine sehr schöne Geschäftsidee. Ich gehe jetzt hin als Unternehmen und sage, meine Applikationen sind kostenfrei, dadurch erreiche ich eine riesengroße Zielgruppe und verkaufe denen Werbung. Warum beklagen sich jetzt die anderen über diese Vormachtstellung von Google?
Die Schwierigkeit, die darin steht, ist, dass nicht jeder dieses Geschäftsmodell kopieren kann. Und
weil ihnen die Ideen fehlen, oder?
Weil ihnen die Marktmacht fehlt und diese Präsenz von Google. Google hat mit seiner Suchmaschine einen Marktanteil, wie Sie richtig sagen, von über 90% in Deutschland. Und was läge denn leichter als eine andere Suchmaschine zu nutzen? Es ist sehr einfach. Ich brauche ja nur auf eine andere Seite gehen und dort was anderes zu suchen. Das heißt, Google versucht mit diesen zusätzlichen Tools und Werkzeugen, die kostenfrei angeboten werden, ihre Nutzer zu binden. Und dazu gehört natürlich auch, dass man bestimmte Dinge kostenfrei anbietet und so eben immer stärker den Nutzer an diese Google-Webseite bindet, damit immer mehr Geld mit Werbung verdient und es sozusagen auch unmöglich macht, für andere kleinere Spieler in diesen Markt einzudringen, weil ihnen einfach die kritische Masse fehlt.
Das heißt, Google baut seine aktuelle Marktsituation weiter aus und wir müssen fürchten, dass ein tatsächliches Informationsmonopol entsteht.
Richtig.
Veit Siegenheim, Co-Autor des Buchs Die Google-Ökonomie, vielen Dank für das Gespräch. Und bei uns geht's weiter mit der Netzmusik und die hat Vivian Perkovic.
Breitband. Netzmusik.
In der Netzmusik geht es jetzt um Singer-Songwriter-Musik aus Serbien. Und die serbische Musikszene ist international bekannt, also gerade im Moment nur noch und auch nur wegen des Eurovision Song Contests. Eine Serbin hatte den vergangenes Jahr gewonnen und vor 2 Wochen fand das Schlager-Pop-Festival in Belgrad statt. Ansonsten kennen in Deutschland vielleicht noch Weltmusikfans die Balkan-Brass-Musik vom berühmten Bläser-Festival im serbischen Dorf Guča. Und das war's dann eigentlich auch schon. Die junge, netzaffine Musikszene von Belgrad und Serbien breitet sich jenseits des Mainstream aus. Auch das neue Projekt von Daniel Kovac, der ist Sänger und Gitarrist, der in Serbien sehr bekannten Ska-Band Jarboli. Für sein neues Projekt Jesenji Orchester hat Daniel Kovac seiner Gitarre aber den Strom abgedreht.
Dobro jutro. Možeš da ideš kud ti volja, gde te sunčani dan povede. Dobro jutro, možeš da ideš kud ti volja, ali znaj, čuvaj se zasede. Ovde nema gde da nasloniš leđa, ovde nema zavetrine. Ovde možeš da koračaš gde god želiš, samo pazi, samo pazi, pazi, pazi. Da se ne zapleteš, da se ne zapleteš. U ovom gradu vlada promaja, nema ulica ni trgova, samo promaja. I ne gleda se nikome u oči, ću se šapati iza leđa. Opasni šapati. Dobro jutro, možeš da ideš kud ti volja, ali glasina se šire. Dobro jutro, možeš da ideš kud ti volja. Strah i potrebe se mire. Ovde nema gde da nasloniš leđa. Ovde nema zavetrine. Ovde možeš da koračaš gde god želiš. Samo pazi, samo pazi, 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 pazi. Da se ne zapleteš.
Da se ne zapleteš. Im Deutschlandradio Kultur Lepe Stvari vom Jeseni Orchester und der MySpace-Seite dieses Projektes.
Ja, Vivian, das klingt so ein bisschen nach Melancholie, nach Verzweiflung, nach einer gewissen Resignation. Wovon handelt es eigentlich? Was heißt vor allem Lepe Stvari? Sie sprechen ja Serbisch, glaube ich.
Genau, Lepe Stvari, das heißt übersetzt schöne Dinge, nach denen scheint sich der Sänger in diesem Lied aber nur zu sehen, denn er singt überhaupt nicht von schönen Dingen, sondern er singt von der absoluten, aber schon bedrückenden Freiheit. Er singt von einer Stadt, in der man den Menschen nicht in die Augen gucken darf, in der man sich nirgends anlehnen kann, da herrscht der Durchzug, also nur der Wind und nur ein hinterhältiges Flüstern ist zu hören und damit meint er wohl Belgrad, die Hauptstadt Serbiens. Aber das Jeseni Orchester kann auch ganz widerspenstig, vital und ungezogen klingen, wie im folgenden Titel Hoću da budem loš, ich will schlecht sein.
Zbogom sav taj vrli svete na mračnu stranu stupam bodar i nebes slatke sete pamtit ću nekada sam bio dobar a danas hrana su ti greške lažno zlo ja menjam pravi ako šat je zavrnut ima da ga olabavim zbogom odgovornosti ja neću da te nosim. Ako si ti cipela, od sad se smatram posi. Ja hoću da budem loš, hoću da budem loš. Još, 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 hoću da budem loš. Svaki moj će korak nešto da upropasti. Zlodelima laki, ja zatražim strasti. Penjem se u vlast, noge kako lete. Tamo gde sam ja, se spletka plete. Ja hoću da budem loš, hoću da budem loš. Još, 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 hoću da budem loš. Sad sam tu da kradem i zakidam. Otrovom ljude vidam, blisko je mome biću. Da se davim u duvanu i piću. Ja hoću da budem loš, hoću da budem loš. Još, 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 hoću da budem loš. Zbogom odgovornosti, ja neću da te nosim. Ako si ti cipela, od sad se smatram posim. Ja hoću da budem loš.
Vivian, kommt der Musiker auch aus Belgrad eigentlich?
Ja.
Ist seine Heimatstadt?
Genau.
Ah ja, okay. Also echte Eindrücke, unmittelbare persönliche Anschauung.
Ja, genau. Das war Hoću da budem loš vom Jeseni Orchester. Und alle Links zu diesem serbischen Singer-Songwriter-Projekt finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Ja, Sie hören Breitband, das Medienmagazin im Deutschlandradio Kultur. Die Webby Awards, unser nächstes Thema. Die werden in New York vergeben und zählen zu den bedeutendsten Online-Preisen überhaupt. In den nächsten 3 Tagen werden die Awards wieder verliehen und unsere Korrespondentin Lena Bodewein hat sich für uns die Kandidaten angesehen.
It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can.
You know, obviously today The web is one of the most massively pop culture things that exists in the world.
Eines der stärksten Dinge der Popkultur ist das Internet für David Michel Davis. Er ist Geschäftsführer der Webby Awards, sozusagen der Oscars des Internets. Popkultur braucht Preise und die Webbys zeichnen die verschiedenen Aspekte dieser popkulturellen Macht aus.
Our goal is to
Unser Ziel ist es, die wirklich großartigen Funktionen, Websites, Videos, mobilen Seiten, Werbekampagnen auszuzeichnen, die das Internet zu so einem großen Ding machen.
Dazu gehören in diesem Jahr Künstler wie der Rapper Will.i.am.
What's up, y'all? This is Will. Thanks for continuing to come to Will.i.am.com.
Will.i.am, who's the artist of the year.
Er hat dieses Video mit vielen seiner berühmten Freunde gemacht, indem er Ausschnitte aus Obamas Reden zu Kunst gemacht hat. Sie sind unglaublich populär geworden. Millionen Menschen haben sie gesehen. Das war wichtig für Politik im Netz.
Der Fernsehkomedian Stephen Colbert gehört zu den Siegern, das Museum of Modern Art und Apple, die Webzeitung Huffington Post, die Financial Times oder die NASA. Jeder, der was auf sich hält, ist im Netz vertreten, muss vertreten sein. Das hat sich seit den Anfängen des Internets und der Webby Awards stark verändert.
If you think about that, you know, 10 or 15 years ago people hadn't even heard of it.
Vor 10, 12 Jahren hatten die Leute noch nicht mal davon gehört und jetzt spielt es eine so große Rolle in unserem Leben.
Damals war es ein Nischending, sagt er.
Wer zum Beispiel Lampen gesammelt hat, konnte andere Lampensammler im Netz finden oder, wenn man sich für italienische Filme interessiert, war da eine Seite über italienische Filme.
Also haben sie damals auch noch Nischendinge ausgezeichnet, technische Spielereien, Verrücktheiten. Damals, und in Internetzeitrechnung sind 10 Jahre schon eine halbe Ewigkeit, gab es auch noch viel weniger Kategorien.
I think the first year, I think there was 10 or 15 categories. Today there's 100.
100 Kategorien, die alle Bereiche des täglichen Lebens abdecken, da das tägliche Leben immer mehr durch das Internet bestimmt wird oder sich sogar darin abspielt. Es gibt Kategorien wie Wohnungsmarkt, Gesundheit, Recht, Essen, Nachrichten oder Kosmetik.
People use cosmetic sites or beauty sites.
Menschen gehen auf Kosmetikseiten mehr als auf Seiten, die vielleicht sexier klingen, wie Filmseiten, weil es einfach ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. Bei den Webby Awards geht es darum, Websites zu betrachten und zu bewerten, die die Menschen benutzen. Andere Designer und Entwickler können sich die Ausgezeichneten dann zum Vorbild nehmen.
Die Vorrecherche, wer worin ausgewählt wird, erledigen weltweit verteilte Spezialisten für die jeweiligen Bereiche. Das Gesammelte bekommen die Jurymitglieder der International Academy of Digital Arts and Sciences.
It's about a 600-person-member organization.
Das sind etwa 600 Leute von David Bowie und Richard Branson über Vint Cerf, einer der Urväter des Internets, bis Harvey Weinstein aus dem Filmgeschäft. Also sehr gemischt, von Medien bis Technologie, und sie schauen sich alle Seiten und Videos und so weiter an.
Die Kriterien, nach denen sie entscheiden müssen, sind beispielsweise Navigation und Funktionalität einer Website, ihr Inhalt, das visuelle Design oder die Interaktivität.
Das ist alles wichtig. Aber am Ende sehen wir doch, dass die Websites gewinnen, die auf ihre User eingehen und sich entsprechend ändern, je nachdem, was die Menschen brauchen und tun. Das ist das Tolle am Internet.
Amazon sei ein gelungenes Beispiel. Vor 5 Jahren hätte die Seite noch ganz anders ausgesehen. Aber sie habe eben auf ihre Nutzer gehört. Websites, die sich ebenfalls an diese Maxime gehalten haben, sind die bisherigen Sieger wie eBay, Yahoo oder iTunes, Federal Express, BBC News oder Wikipedia. In diesem Jahr bekommt auch der versponnene Filmemacher Michel Gondry einen Preis als Webby Film and Video Person of the Year. Er hat Videos für die White Stripes, Radiohead, die Chemical Brothers und Kylie Minogue gedreht. Sein Film Be Kind, Rewind lief gerade in den Kinos.
We gotta find new tapes.
I got a better idea.
Follow me. When you're walking down the street and you see a little ghost, what you gonna do about Ghostbusters?
What is that?
That's the Ghostbusters theme song.
No.
David Byrne is being honored for a Lifetime Achievement Award.
David Byrne bekommt einen Preis für sein Lebenswerk. Er gehört zu den Menschen, die immer weit vorne in Kunst und Technologie waren. Er ist ein sehr aktiver Blogger und hat sein eigenes Webradio.
He's a very active blogger. He has his own web radio channel.
Roses tattooed in the perfect
Ausgezeichneten der verschiedenen Kategorien haben ihre Arbeit mit dem Schaffen wunderbarer Websites aber nicht vollbracht. Sie müssen noch eine Dankesrede kreieren, die nicht länger als 5 Worte sein darf. Davis hat seine Favoriten unter den vergangenen Reden.
Al Gore war sehr gut. Es war 2005 nach dem verlorenen Recount der Auszählung in Florida. Und er sagte, zählt diese Wahl nicht nach.
Another good one was Prince 2 years ago.
Oder Prince sagte vor 2 Jahren,
everything you think is true.
Alles, was ihr denkt, ist wahr.
Philosophical statement.
Und was sie in diesem Jahr sagen, das wird sich noch zeigen. 5 Worte.
Breitband, Medien und Meinungen.
User-generated content bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das deutsche Auslandsfernsehen Deutsche Welle TV und der Mitteldeutsche Rundfunk bieten von Juli an sogenannten User-Generated Content. Die Sendung Clipmania zeigt laut Deutsche Welle ausschließlich Material von Menschen, die nicht bei Film oder Fernsehen arbeiten. Die Produktion der UFA Entertainment für DWTV und das MDR Fernsehen sei das erste öffentlich-rechtliche Angebot in diesem Bereich. Es würden Geschichten gezeigt, die es so nur im Zeitalter des Web 2.0 geben könne. Zum Beispiel die von Peter Oakley, alias Geriatric 1927. Der 80-jährige Witwer aus England erzählt auf YouTube aus seinem Leben und wird so zu einem der erfolgreichsten Videoblogger überhaupt. Kreativität oder Copyright? UTOMP, ein studentisches Forschungsprojekt des Massachusetts Institute of Technology, MIT, will den respektlosen Umgang mit Bildern im Netz schützen. Auf seiner Website sammelt UTOMP, du Grab, Clips, die bei YouTube, zum Beispiel wegen angeblicher Copyright-Verletzungen, gelöscht wurden. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das Projekt stehe auf der Seite des kreativen Fußvolks, das die meisten YouTube-Clips produziere und dafür auch oft kommerzielles Film- und Musikmaterial benutze. In den USA wird dieses erweiterte Zitatrecht durch die Doktrin des Fair Use toleriert, um den kreativen Prozess in Kunst und Forschung zu sichern. Dennoch entferne das zum Google-Imperium gehörende YouTube-Portal mit Hilfe von Algorithmen Clips, die von der Industrie mit einem digitalen Wasserzeichen versehen worden seien. Google nutzt Crowdsourcing für Gmail. Google will die Nutzer seines E-Mail-Dienstes Gmail, alias Google Mail, an dessen Weiterentwicklung beteiligen. Dazu wurde jetzt Gmail Labs gestartet. User sollen 13 neue Funktionen testen. Bei positiver Resonanz sollen diese ins Hauptprodukt aufgenommen werden. Google verspricht sich von dieser Form des Crowdsourcings eine schnellere und kundenoptimierte Entwicklung seiner Geschäftsmodelle. Zu den möglichen neuen Funktionen des Mail-Programms gehören unter anderem Quick-Links, mit denen sich Suchanfragen oder Ansichten einrichten und speichern lassen.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur, und auch da ist die Online-Krake Google omnipräsent. Und hier geht's weiter mit Netzmusik Teil 2 aus den Tiefen des WWW. Und da gibt's den Beitrag von Vivian zu EM. Aus welchem Land kommt dieser Musikbeitrag zu EM?
Aus der Schweiz.
Breitband. Netzmusik.
Ja, Musik ist ja oft eine Flucht oder eine Fluchtmöglichkeit, und das ist also mein Beitrag zur EM, die Flucht davor durch Musik. Dabei kommt eben die Musik, die ich Ihnen jetzt vorstelle, sogar aus dem EM-Land Schweiz. Die Schweizer Mannschaft ist ja auch gleich schon dran gegen Tschechien. Es geht auf jeden Fall um das Projekt Hildegard lernt fliegen, und die Musik dieser Band habe ich auf der Schweizer Musikplattform starfrosch.ch gefunden. Hildegard lernt fliegen machen eigenen Angaben zufolge Extended Punk Jazz, also erweitert Punk-Jazz. Ihre aktuelle Single heißt Suit for Murderers and Drinkers.
Wonder if you get aboard. But if drinkers lots, we're heading nowhere, we don't care. Wonder if you get aboard. But if drinkers lots, we're heading nowhere, don't you know? Wonder if you get aboard with no rules, ignore the course, traveling on the seven seas. There's no mercy nor a peace.
Murderers been cursed, lost out there, heading nowhere. We don't care, steal the princess, kill for gold. Sun is burning, nights are cold. Murderous drinkers, lost, we're heading nowhere. Don't you know? Wonder if you'll get aboard. Murderous drinkers, lost, we're heading nowhere. We don't care. You are looking for adventures. Come on with us and get aboard. Here you will face life's bare essentials. Choose for yourself and have a drink or two or three more. And when you finally feel all cloudy.
Hildegard lernt fliegen in der Breitbandnetzmusik. Suit for Murderers and Drinkers hieß dieses Lied. Hildegard lernt fliegen, dahinter steckt der Schweizer Andreas Scherer und seine Band. Die besteht aus Bläsern, Schlagzeuger und Bassist. Harmonieinstrumente wie Gitarre oder Keyboard gibt es ganz bewusst nicht. Andreas Scherer, der ist studierter Musiker, aber er singt nicht nur, sondern komponiert und arrangiert seine Stücke auch selbst. Und wenn er singt, dann sind das nicht nur Worte und Melodien, sondern mal funktioniert er als Human Beatbox und ersetzt ein Schlagzeug. Ein anderes Mal kann er sich dann mit den Bläsern in eine Reihe stellen. Als Kind hat ihn seine Familie auch Geräuschkulisse genannt. Zu finden ist Hildegard lernt fliegen auf der Schweizer Musikplattform starfrosch.ch und da gibt es auch Songs von Mabafu. Der ist EM-Rivalitäten hin oder her aus Deutschland, aus Berlin und sein neues Album changiert zwischen Dub und Latin. Hier Mabafu und In Love with Summer.
Door is open, wind comes in, cup falls down. Sweet silly summer. Door is open, wind comes in, cup falls down. Sweet silly summer. Trees wild, flowers laughing, bush burns hot. Sweet crazy summer. Trees wild, flowers laughing, bush burns hot. Sweet crazy summer. Cats are hungry, dogs are loud, birds sing slow. Sweet whispering summer. Cats are hungry, dogs are loud, birds sing slow. A sweet whispering summer.
Im Deutschlandradio Kultur In Love with Summer von Mabafu von der Schweizer Musikplattform Starfrosch.ch.
Also Musik aus den EM-Ländern Deutschland und Schweiz. Apropos EM, Vivian, haben Sie eigentlich einen Tipp für die EM? Wer wird Europameister Ihrer Ansicht
nach? Ja, also ich glaube an Deutschland, denn einige starke Teams treten ohne ihre Spitzenspieler an. Frankreich im ersten Spiel ohne Vieira. Bei den Italienern fällt Cannavaro komplett aus. England kann auch nicht in die Quere kommen, ist ja gar nicht dabei. Und beim deutschen Team läuft bisher alles glatt. Der weiße Brasilianer Bernd Schneider ist zwar nicht dabei, aber Ballack, der scheint das zu machen.
Ich sehe, und Sie sind selber? Ein absoluter Experte. Wir fragen mal Thomas Jedeke, der jetzt auch im Studio ist bei uns, mit dem wir gleich über hartplatzelden.de sprechen. Was ist denn Ihr Tipp eigentlich zur EM? Sie sind ja auch Sportmedienexperte und damit Sportexperte.
Ja, vielen Dank. Mein absoluter EM-Tipp ist Polen. Erstens haben die sich durch die Boulevardkampagne so richtig in Hitze gebracht. Und zweitens haben die den Trainer mit dem besten Namen. Leo Beenhakker ist bei denen.
Ja, eindeutig. Beenhakker. Man weiß nicht genau, ob es ein Künstlername ist vielleicht. Ne? Die sind ja mittlerweile auch, haben die Konjunktur, die Künstlernamen bei den Fußballern. Ja, mein EM-Tipp ist Russland. Russland steht mitten in der Saison, anders als die anderen Mannschaften, noch nicht am Ende der Saison. Und ich glaube, die Russen könnten was reißen. Viele Spieler von Petersburg. Wir sprechen gleich über hartplatzhelden.de mit Thomas Jedeke.
Breitband. Besprechung.
Ja, die Fußball-EM. Heute Abend geht's los. Dann heißt es wieder täglich gefühlte 100 Stunden Live-Berichte im Fernsehen und dazu gefühlte 1000 Interviews mit Spielern und Spielerfrauen. Das alles also heute Abend im Fernsehen spätestens ab 18 Uhr. Aber wir hier im Radio, wir wollen heute mal dahin gehen, wo Fußball noch ehrliche Arbeit ist. Und zwar in das Reich der Blutgrätschen und Kreisligen. Das Portal heißt hartplatzhelden.de und es hat sich Thomas Jedeke angeguckt. Thomas, klären Sie uns auf, was ist das eigentlich genau, hartplatzhelden.de?
Ja, das ist ein Portal von Fußballenthusiasten für Fußballenthusiasten. Da gibt's mittlerweile 3000 Filmchen ungefähr. Unterhalb der Oberliga ist das angesiedelt.
Also Amateurbereich.
Genau, Amateurbereich, der eisenharte Amateurbereich. Da sind die Zuschauer, das sind meistens Filmchen in Handyqualität, die hochgeladen werden. Die Seite hartplatzhelden.de hat mittlerweile ein bisschen über 300 eingetragene User, die sich also regelmäßig beteiligen, auch in Blogs kommentieren. Und so die Filme, die so zu sehen sind, muss man sich so vorstellen, ist so ein Dorfplatz, 15 Zuschauer vielleicht und dann schlechtes Wetter und dann hämmert einer von 35 Metern Entfernung einen Freistoß direkt in den Angel und so. Das ist so in etwa die Atmosphäre, die
da stattfindet. Das klingt doch vielversprechend.
Ja. Und die Leute, die es machen, das sind drei Fußballverrückte, die sich kennen aus der Schulzeit in Gießen. Und ich habe mit einem gesprochen, hier in Berlin sitzt der. Thomas Ramge ist das, der 37, der ist von Anfang an dabei und der ist Wirtschaftsjournalist, schreibt frei für Brand 1 und die Zeit.
Wir sind die Sportschau für die Kreisliga, also wo Leute einfach ihre schönsten Szenen, ihre schönsten Tore hochladen und ihren Freunden zeigen können. Es ist ja grundsätzlich so, dass im Amateurfußball die meisten Spieler den Eindruck haben, dass sie nicht genug Beachtung finden und dafür gibt es ja auch viele Argumente. Also in den Lokalzeitungen werden die Sportseiten zusammengestrichen und wenn ein Amateurfußballer in irgendeiner Form sich zeigen möchte, dann bietet jetzt halt das Netz einfach die Möglichkeit, ihm diese Bühne zu bieten.
Ja, und damit soll ja jetzt in sehr naher Zukunft Schluss sein, glaube ich. Der Württembergische Fußballverband hat im Auftrag des DFB sozusagen Hartplatzhelden verklagt und denen quasi die Tätigkeit untersagt. Worum geht's da ganz genau?
Ja, also die werfen den Jungs vor, dass sie das Wettbewerbsrecht missbrauchen würden. Das heißt also einerseits beinhaltet der Vorwurf die Tatsache, dass sich die Hartplatzhelden Materials bedienen, wo sie gar keinen Zugriff drauf haben. Also die Spiele werden da ausgeschlachtet und das wollen die nicht. Und die würden davon profitieren, die Hartplatzhelden. Und andererseits sieht der Verband, also der Württembergische Fußballverband, sich selbst auch behindert in der Vermarktung dieses Materials, worauf der wiederum einen urheberrechtlichen Anspruch beansprucht.
Das klingt ja jetzt alles nach dieser sehr schwierigen Sphäre von Urheberrecht und Autorenschaft und so weiter. Und wir wissen ja im digitalen Zeitalter hochkompliziert. Ich habe den Eindruck, der Verband reklamiert für sich quasi das Urheberrecht an den Spielen. Kann man das eigentlich so interpretieren, wie es dieser Verband da tut an dieser Stelle?
Naja, da streiten sich die Gelehrten auch. Das ist relativ schwierig, weil es gibt kein absolutes Recht an einem Fußballspiel, also kein Urheberrecht, das alle anderen Rechtsansprüche ausschließt. Sowas gibt's also nicht. Das steht in keinem Gesetz drin, weder für den Profi noch für den Amateursport. Die Profivereine beziehen sich in ihrer Vermarktung immer darauf, auf das Hausrecht, also als Veranstalter, als Stadion.
Wenn bei München die Arena hat, da in München sagen die, wir haben das Hausrecht hier vor Ort, wir vermarkten die Bilder, die hier entstehen.
Genau, und die Bayern würden das gerne ja auch selbst vermarkten, nur hat man sich mit der Fußballliga geeinigt, dass das zentral unter einem Dach noch vermarktet wird.
Die Vereine beauftragen diese Liga sozusagen zentral. Ja.
Und den Bayern schmeckt das eigentlich nicht, weil die könnten natürlich, wenn sie das selbst vermarkten würden, noch viel mehr Geld erlösen, weil ihr Recht mehr wert ist als das von einem Abstiegskandidaten und so. Und dasselbe Prinzip gilt im Prinzip auch natürlich für die Amateurvereine. Auch da ist die Frage, wer hat das Hausrecht? Und da streiten die sich auch. Also das heißt, wem gehört jetzt dieser Dorfplatz? Ist das der Verein? Ist das die Kommune? Und die Hartplatzhelden sagen, ohne die Fans und die Spieler geht gar nichts. Also dürfen die sich da auch nicht einmischen von dem Verband.
Und die Hartplatzhelden verdienen ja auch nichts, wenn ich das richtig sehe, damit mit diesem Portal. Deswegen nochmal die Frage, wenn die kein Pfennig Geld verdienen damit, wenn das nicht kommerziell ist, warum dieser ganze große Streit um dieses Portal?
Naja, der Streit ist darin begründet, die Sportrechte sind natürlich irrsinnig lukrativ. Das haben auch die Hartplatzhelden entdeckt mittlerweile, denn die wollen das mittel- oder langfristig auch kommerziell nutzen, wollen eine Redaktion aufbauen. Soweit ist es jetzt aber im Moment noch nicht und deswegen erhofft man sich jetzt eine grundsätzliche Entscheidung darüber. Also die Hartplatzhelden haben angekündigt, in Berufung zu gehen oder sie sind schon in Berufung gegangen. Die Sache wird jetzt vor dem Oberlandesgericht verhandelt. Der DFB seinerseits hat angekündigt, die Geschichte auch bis zum Ende durchfechten zu wollen. Also die wollen bis zum zuständigen Bundesgerichtshof gehen, wenn es nötig ist, um da eben eine Rechtssicherheit zu haben. Und der DFB argumentiert meiner Meinung nach auch ein bisschen scheinheilig, weil er sagt, natürlich war das jetzt ein Sieg für die Amateurvereine, die können sich selbst vermarkten, stimmt aber wiederum nicht, weil die Verbände natürlich sich drüber stellen und die eigentlich den Gewinn abschöpfen wollen und dann wiederum nach einem Schlüssel an die Amateurvereine verteilen. Also, und die sind sich untereinander auch nicht grün. Die Landesverbände stehen auf der einen Seite, die wollen einen Schnitt machen und der DFB, der nationale Verband, steht nochmal drüber und der will natürlich den allergrößten Schnitt machen.
Also die Digitalisierung berührt auch den Fußball, selbst den Amateurfußball. Thomas Jedeke war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Breitband. Netzmusik.
Shaza Lakazu oder so ähnlich jedenfalls, laut Sendeplan die nächste Nummer. Shaza Lakazu, das erinnert mich irgendwie an asiatisches Kampfgeschrei. Das ist es bestimmt nicht. Was ist es genau? Erklären Sie es mir bitte.
Ja, vielleicht ist es sogar ein Kampfschrei, das weiß ich gar nicht so genau. Es ist aber auf jeden Fall auch eine Band aus Belgrad. Shaza Lakazu mischen, was sich beim ersten Hören eigentlich ganz gegensätzlich anhört. Serbische Volksmusik, also diese gemütlichen Blechbläser und Chorgesänge mit hektischen urbanen Drum and Bass und Breakbeats. Das nennen sie dann, ganz folgerichtig, Folklore-Breakbeats. Und so hört es sich an. Im Deutschlandradio Kultur in der Breitband-Netzmusik Shaza Lakazu und Sarmageddon. Sarma, das ist eine Art Kohlroulade und ein serbisches Nationalgericht. Sarmageddon ist dann also die Endzeitschlacht der Kohlrouladen. Die Musik der Belgrader Band Shaza Lakazu finden Sie auf der Musikplattform MySpace. Den Link dahin bei uns auf unserer Homepage breitband-online.de. Aber wenn Sie in Essen oder in der Nähe von Essen wohnen, passend zu Sarma, dann können Sie die Folklore-Breakbeat-Band heute Abend auch live sehen im Katakombentheater. Und Shaza Lakazu sind auch in den kommenden Tagen in Deutschland unterwegs, zum Beispiel in Görlitz, Dresden, Bremen, Hannover oder Berlin. Hier noch Feuer im Pflaumengarten, Fire in the Plum Orchard von Shaza Lakazu.
Shazalakazu in der Breitband-Netzmusik. Vielen Dank, Vivian Perkovic. Alle Links zur Musik, aber auch zu allen Beiträgen der Sendung und zum Podcast der Sendung gibt es unter breitband-online.de und damit geht's auch gleich hier weiter.
Breitband Blockspiel.
Ja, auf breitband-online.de finden Sie auch die Rubrik Blockspiel und da können Sie Ihre Beiträge hochladen. Das ist unsere Rubrik für das Hörerradio. Sie können beispielsweise Kommentare oder Mini-Reportagen oder kurze Hörspiele hochladen. In dieser Woche gibt's an dieser Stelle eine Hörer-Comedy.
Wie findest du eigentlich den Muscle so?
Cool, du.
Ich meine jetzt so von seiner Art her.
Cool, du.
Ja, finden auch ganz cool.
Da, ich hätte eine Flasche Bier mitgebracht.
Oh, cool, danke. Gute. Prost.
Ist doch schön hier, oder?
Ja, die kleinen Kinder nerven etwas.
Ach, es geht doch.
Naja.
Weiß jemand von euch, wie es bei Deutschland sucht den Superstar steht?
Keine Ahnung.
Heute ist nämlich die Entscheidungsshow.
Ich dachte, die wäre schon vor einer Woche gewesen.
Nein, das war die Entscheidungsshow für die Motto-Show.
Hä, ich dachte es... Hä?
Oh, es fängt an.
Herzlich willkommen beim Knutsch Open Air Festival. Und jetzt fangen wir mal gleich mal an.
Wenn ich im Schlaf sterbe...
Wie findest du die Musik so?
Cool, du.
Ich meine jetzt so vom Gesang.
Cool, du.
Ja. Naja, wenn die Musik so bleibt, dann brauche ich kein Bier mehr. Ich brauche mehr Bier. Ich heiße mal aus. Scheiß Musik.
Soll ich der Jägermeister bringen?
Nee, bring mir kein Jägermeister und eine Flasche Bier mit.
Wisst ihr vielleicht jetzt, wie es bei Deutschland um den Superstar steht?
Verehrte Fluggäste, ich begrüße Sie auf Ihren Flug von nüchtern im Odenwald nach sturzbetrunken im Jenseits. Die Flugzeit beträgt voraussichtlich 30 Minuten. Mein Name ist Hella Wahnsinn. Meine Crew und ich werden Sie gleich mit ziemlich durchgedrehten Halluzinationen versorgen. Vielen Dank.
Heißt das jetzt, dass ich zu viel getrunken habe? Oh. Hallo.
Grüß Gott.
Wo möchten Sie denn hin?
Um Ulm rum, nach Menchenei, nach Säfflingen aus, nach Sturgert Nunter, ins Allgäu nauf, Dillen auf, nach Neu-Ulm nom, ins Bäurische Nieber, nach Elchingen a, Donana.
Ah, Sie sind Schwabe. Ich kann auch Schwäbisch. Klumpebt. Verstehen Sie? Klumpebt. Okay, wie nennt man im Schwabenland einen gut aussehenden, attraktiven Mann? Tourist. Nicht gut?
Weiß jemand zufällig von euch, wer bei der DSDS gewonnen hat?
Oh, mir reicht's jetzt. Ich frag jetzt jemanden. Wie findest du eigentlich Stuttgart?
Cool, du.
Ich mein jetzt so von den Leuten her.
Cool, du.
Ja, cool. Liz? Was machst du denn hier?
Zähne putzen.
Im Flugzeug?
Mhm.
Sag mal, weißt du zufällig, wer bei Deutschland sucht den Superstar gewonnen hat?
Nein, das weiß ich nicht.
Ach, ich muss das wissen. Die Maike fragt mich schon die ganze Zeit und das nervt mich. Oh, wo bin ich denn hier? Hier dreht sich alles. Hallo?
Ich komme gerade von der Arbeit. Ich ziehe nächsten Monat um.
Wann geht's weiter?
Mein Vater hat gesagt, die sehen alle schwul aus.
Ich bin doch schon dabei.
Wie alt bist du? 17? Also jetzt, wo wir das alles geklärt haben, könnten wir uns doch mal treffen.
Wann geht's weiter?
Wann kommt das nächste Hörspiel?
Ich bin dran. Wann geht's denn endlich weiter?
Ich bin dabei.
Wann geht's denn weiter?
Wann kommt das nächste Hörspiel?
Wann kommt das nächste Hörspiel?
Hallo? Können Sie mich losbinden, bitte?
Ah!
Oh. Oh Gott. Oh, nie wieder Alkohol. Zum Glück habe ich nur einen kleinen Kater. Oh. Von wegen kleiner Kater.
Miau.
Vom Suff zum Kater, so hieß dieses Stück. Das war eine Hörer-Comedy vom Breitband-User Tom Funker. Üblicherweise sprechen wir an dieser Stelle mit dem User. Wir haben es versucht, wir haben ihn angerufen. Das klingt dann ungefähr so, leider haben wir ihn nicht persönlich erreicht.
Ei, gut, da finde ich echt super, dass du mal bei mir anrufst. Aber ich bin gar nicht da. Ich kann ja nicht den ganzen Tag zu Hause rumsitzen, warte, bis du endlich mal anrufst. Aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass du gerade dann anrufst, wenn ich mal nicht da bin. Aber naja, macht nichts. Wie gesagt, habe ich das ja kommen sehen, da habe ich mir gedacht, Mensch, gab es endlich mal einen Anrufbeantworter? Da weißt du ja quasi immer, wer angerufen hat und kannst trotzdem weggehen, gell? Ist das nicht klasse? Hä? Hallo? Hallo? Bist du noch da? Also wenn du noch dran bist, gell, kannst du mir quasi was rufsprechen. Also bis dann, mach gut, tschö.
Ja, ein echter Hardcore-Comedian, wie Sie hören. Wir hätten mit ihm gerne über die Schwaben und anderes gesprochen. Leider haben wir ihn nicht persönlich erreicht. Vielleicht gibt er auf Breitband einen Kommentar zu seinem Stück. Das war das Blockspiel für diese Woche und es war auch schon wieder Breitband für diese Woche. Nach uns folgt gleich die Deutschlandrundfahrt. In der kommenden Woche sitzt an dieser Stelle zu dieser Zeit Vera Linz, meine Kollegin, und wir haben nochmal Netzmusik, die hat Vivian. Was kommt jetzt genau?
Ja, wir verabschieden uns mit Musik von der Schweizer Musikplattform Starfrosch. Die ist aufgeteilt in verschiedene Musikgenres, also zum Beispiel Jazz und Reggae. Da haben wir vorhin schon mal reingehört. Und der folgende Titel von der spanischen Band Koff, Dirty Tricks heißt der, der ist unter Elektronik eingeordnet.
You motherfucker, I hate you. It took 3 months, it took 3 long months to get closer to that boy. That boy, it took you 2 nights, it took you 2 simple nights to stole it from me in front of my nose. And I say, why don't you go to hell? Why don't you go to hell? And why don't you stay in bed and watch some TV movies? That would be great. Yeah, that would be great. Why don't you stay in bed and do some ditch? I know I'm being dirty, but I'm a bitch, 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 bitch. Why?